Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Dem Krankenhaus muss man sagen, dass die Führungskräfte in einem Unternehmen das gemeinsame Verständnis, wie wollen wir führen, wie wollen wir mit Mitarbeitern umgehen, was sind unsere Ziele, was ist unser Leistungsverständnis. Und darauf aufbauend, finde ich, muss man auch Führungskräfte gemeinsam trainieren. Und das machen die wenigsten Krankenhäuser. Dieses Umdenken hinzukriegen und zu sagen, wir haben ein Problem, ein Thema und wir lösen es gemeinsam, das würde so viel zum Positiven verändern. Und wenn ich jetzt in Projekten bin, dann ist es genau mein Anliegen, die Leute zusammenzubringen. Und man glaubt gar nicht, wie schwierig das im Alltag ist, zu sagen, nee, also sie kommen da jetzt auch dazu, auch wenn sie glauben, sie sind nicht zuständig, aber sie kommen dazu, ne? Und diesen Zwiespalt, das führt ja auch zu einem Graben zwischen den Berufsgruppen, weil die Ärzte dann sagen, ja Mensch, der Kaufmann wieder, warum verbietet er mir dir diesen jenes zu machen oder will, dass ich das irgendwie günstiger mache? Und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal auch nicht präsent, dass es diesen Widerspruch im Krankenhausmanagement gibt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die Herausforderungen im Krankenhausmanagement? Dazu spreche ich mit der Beraterin, Autorin und Ex-Vorständin Kerstin Stachel. Zur Person. Kerstin Stachel ist eine erfahrene Führungskraft im Gesundheitswesen mit über 20 Jahren Berufserfahrung. Sie hat verschiedene Abteilungen in Krankenhäusern geleitet und war zuletzt Vorstandsmitglied eines Universitätsklinikums. Stachel verfügt über umfangreiches Fachwissen und versteht die komplexen Abläufe und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ein Krankenhaus antreiben. Ihr Ziel ist es, präzise und reibungslose Prozesse zu gewährleisten, vergleichbar mit einem Schweizer Uhrwerk. Ihr beruflicher Werdegang führte sie von Baden-Württemberg über Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen-Anhalt. Stachel hat Wirtschaftswissenschaften studiert, promoviert und ist Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema Personalmanagement, Einkauf und Logistik sowie Unternehmenskultur im Krankenhaus. In den Universitätskliniken implementierte sie serviceorientierte, digitalisierte Prozesse und begleitete die Restrukturierung von Verwaltungsbereichen. Seit November 2023 ist Stachel Unternehmerin und Gründerin von Healthcare Brain mit dem Ziel, digitale Prozesse im Krankenhaus zu optimieren und die Kommunikation zwischen Industrie und Kliniken zu verbessern. Neben ihrer beruflichen Laufbahn hat Stachel auch persönliche Herausforderungen wie die Besteigung des Kilimandscharo gemeistert, was ihre mentale Stärke unterstreicht. Sie ist eine vielseitige Persönlichkeit mit Führungsqualitäten, unternehmerischem Denken und der Fähigkeit, Menschen zu motivieren und Teams zu stärken. Und jetzt freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Ja, hallo Dani, schön, dass ich da sein darf.
Liebe Kerstin, wärst du so lieb? Ich habe schon ein, zwei Worte gefunden, aber würdest du dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Das ist eine schwierige Frage. Also mein Name ist Kerstin Stachel. Ich bin seit 20 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs, aber mein Weg hat dort gar nicht angefangen, denn ich komme aus einer ganz kleinen Region in Baden-Württemberg mit 300 Einwohnern und eigentlich wusste ich eine ganze Zeit lang nur, dass ich eine wichtige Sache erledigen möchte, nämlich aus diesem Dorf mit 300 Einwohnern wegkommen. Und so fing ich ganz klassisch an mit BWL studieren und dann in Tübingen, dann in Köln. Und habe dann meinen ersten Job beim Quelle-Versand gehabt, der dann pleite ging. Und da wollte ich die Digitalisierung einführen, war wohl nicht so das Gelbe vom Ei. Die wollten unbedingt den Katalog haben und ging dann schief. Und dann landete ich beim Land Baden-Württemberg im Wirtschaftsministerium und hatte dort die Aufgabe, einen Gegenentwurf zur Automobilindustrie quasi strategisch mitzuentwickeln. Und dort sagte man schon, es ist schon über 20 Jahre her, Mensch, irgendwann ist das Automobil nicht mehr das, was unsere Region tragen wird. Vielleicht ist es das Gesundheitswesen. Und da kam ich zum ersten Mal mit der Welt in Berührung. Und die ist ja, wenn man von außen kommt, sehr kompliziert. Man versteht wenig. Und da habe ich so gedacht, ey Mensch, das wäre doch eine Sache. Ich wollte schon immer mal eine Promotion schreiben. Das ist ein Thema, das gibt echt was her. Und dann habe ich einen Lehrstuhl gesucht, wo nicht nur Theorie ist, sondern auch Praxis und bin so bei Professor von Alf gelandet und habe dann in Krankenhausmanagement promoviert. Und danach kam ich direkt in die Uniklinikwelt. Mein erstes Projekt war Gießen-Marburg, dann Bonn, dann Magdeburg. Und jetzt bin ich selbstständig auf dem Gebiet.
Ja, super spannend. Also ich weiß noch, in meinem ersten Studium Staatssozialwissenschaften hatte ich auch Gesundheitsökonomie und Sozialpolitik und Gesundheitsökonomie. Ich glaube, vielleicht kennst du den Namen Professor Neubauer. Der war damals mein VWL-Prof und der hat auch Bücher drüber geschrieben. Das heißt, bei dem hatte ich das ganze Fach und tatsächlich habe ich gewusst, ich habe ja schwerpunktmäßig Politik studiert. Also wenn du in irgendeinen Bereich reingehst, nicht in die Gesundheitsökonomie, weil das so komplex war und so vielschichtig, dass ich da den Hut vorgezogen habe. Und gleichzeitig bin ich komplett bei dir. Also ich sende jetzt aus Würzburg und wenn ich mich richtig informiert habe, ist die Universitätsklinik Würzburg hier auch der größte Arbeitgeber. Das heißt, es ist einfach ein riesengroßer Sektor und wenn ich in meinem Freundeskreis gucke, dann sind auch wirklich viele Leute aus dem Gesundheitswesen. Und manchmal lasse ich als Coach auch bewusst die Finger davon, weil ich weiß, welche Herausforderungen da auf einen warten. Und das ist ja, warum ich dich auch gern als Gast haben wollte, denn auch wenn wir jetzt so viel über Unternehmen und Management sprechen, der Gesundheitssektor ist ein riesengroßer Arbeitgeber, der auch ja, viele Themen hatte, die uns alle beschäftigt haben. Corona ist uns noch ein bisschen in Erinnerung. Was würdest du sagen, basierend jetzt auf deiner langjährigen Erfahrung, was sind so die größten Herausforderungen, denen sich so Krankenhausmanager heute stellen müssen?
Also die größte hast du gerade schon angesprochen, das ist die Komplexität. Also das ist auch das, was mich da so magisch angezogen hat. Ich mag unlösbare Probleme und die hast du im Gesundheitswesen ganz massig. Also das ist das Größte, mit dieser Komplexität klarzukommen, aus diesen ganz unterschiedlichen Welten, Pflege, Medizin, Verwaltung. Und die Leute sind ja auch ganz unterschiedlich ausgebildet. So eine große Uniklinik musst du dir ja vorstellen wie eine kleine Stadt. Vom Blockheizkraftwerk über Tierzucht, über natürlich den klinischen Betrieb, den jeder kennt. Aber auch Küche, Reinigung, alles gehört ja dann dazu. Also das ist quasi wie so eine kleine Stadt. Das fand ich immer unheimlich, also faszinierend, weil man sieht das ja von außen nicht, schon gar nicht als Patient. Und das Zweite, also es gibt nicht nur die eine, also das ist die mich leidenschaftlich begeistert für das Thema. Das andere ist aber die starke Regulation durch die Politik. Also die Politik hat ja ein Problem. Also wir werden immer alle älter, wir kosten immer alle mehr Geld. Die Krankenkassenbeiträge sollten steigen, sollen sie aber doch nicht, weil die eh schon hoch sind und damit wird es nicht mehr finanzierbar und deswegen kommen jedes Jahr neue Gesetze dazu, was diese komplexe Welt noch komplexer macht.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich war mal, da warst du, glaube ich, noch an der Uniklinik in Magdeburg. Ich war damals Bereichsleiter in Magdeburg für eine Praxissoftware und da war ich auch im Wirtschaftsrat der CDU für den Gesundheitssektor und da waren auch die Krankenkassenvertreter mit drin und da haben wir diese Themen immer mal gehabt und dann habe ich immer wieder gesagt, oh, bin ich froh, dass ich in meinem kleinen Bereich einfach nur ein Stakeholder bin, den ich persönlich schon extrem komplex fand, aber genau dieses Interessensmanagement, in deiner Funktion damals im Krankenhaus, wer waren da so alles deine Ansprechpartner? Wer waren so deine Stakeholder, die du adressieren musstest?
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt an meine letzte Station gucke, Magdeburg, dann hatten wir ja tatsächlich schon gemeinsam Berührungspunkt, zumindest was die Menschen angeht. Also der Aufsichtsrat in Magdeburg hat 3 Minister. Das heißt, insofern war die Politik insofern primär meine Chefs sozusagen. Ich war auch oft im Landtag, habe dort gewisse Dinge vertreten, Bauvorhaben vorgestellt und sowas. Dann hast du die Krankenkassen, ganz klar. Du verhandelst einmal im Jahr das Budget mit denen. Also das ist auch ein Riesenaufwand, jedes Jahr einmal alle Parameter festzulegen und dann natürlich intern. Also die Ärzte wollen was anderes als die Pflege und dann hast du halt auch die Zwänge, also jetzt wie Magdeburg, alte Gebäudestruktur, das war eins der Hauptthemen, die uns da beschäftigt hat, wie man denn auch eine Sanierung zum Beispiel hinbekommen kann.
Gab es eine Zielgruppe, die dankbar war? Also ich sag mal so, ich kenne das aus bestimmten Positionen. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, Elternbeirat. Mich mochten die Lehrer nicht, mich mochten die Eltern nicht. Die Eltern mochten nicht, weil ich die Interessen der Lehrer vertreten habe. Die Lehrer mochten mich nicht, weil ich die Interessen der Eltern vertreten habe. Das heißt, man war immer in so einem Spagat dazwischen und keiner war so richtig glücklich. Wie war das bei dir? Gab es da so ein paar sehr dankbare oder ein paar sehr undankbare Interessens- und Anspruchsgruppen?
Also ich glaube, kaufmännische Direktorin ist jetzt, sagen wir mal so, kein freudvoller Job, weil man ist irgendwie immer für alles schuld. Ich habe sehr viel Kraft rausgezogen aus den Interaktionen mit meinem Team auch. Also ich hatte ein ganz tolles Team an Leuten, die ich auch entwickelt habe und auch an den Interaktionen mit Pflege und Ärzten. Wenn man sich so ein konkretes Projekt vorgenommen hat, wie eine Einführung, eine neue Software oder eine Sanierung von einem Gebäude oder was alles so passiert und man diese Projekte dann erfolgreich zu Ende gebracht haben, dann waren schon die Momente da, wo die Leute gesagt haben, ey cool, jetzt läuft's endlich, ich konnte das Gebäude in Betrieb nehmen, ich kann endlich weg vom Papier hin zu digitalen Prozessen. Da muss man sich halt dann wirklich dran freuen. Aber so im Arbeitsalltag kommt immer irgendwas, wo einer irgendwie meckert. Und ich selbst war mal auch, die Kita gehörte auch immer zu meinem Wirkungsbereich. Und da musste ich als Trägervertreter und Mutter auftreten. Das war auch eine echte schwierige Situation in meinem Leben.
Ja, das glaube ich. Du hast schon was Spannendes gesagt. Ist, glaube ich, auch so deine Kernkompetenz, wenn es um Digitalisierung geht, um Prozesse geht. Und ich beobachte ja Krankenhäuser vor allem, ich sage mal so aus der Patienten- oder Konsumentensicht. Das heißt, ich bin ein bisschen begeistert, wenn ich in einem Krankenhaus gehe und die Prozesse funktionieren, was fast auch so ein bisschen mein Anspruch ist, was so Wirtschaftlichkeit betrifft, wenn man nicht lange wartet. Was sind so die Bottlenecks, was sind so die Engpässe in Krankenhäusern, wo man sagt, okay, hier ist der Prozess im Allgemeinen schwieriger?
Also prozessuales Denken ist nicht das, was Krankenhäuser von Haus aus machen. Und das, also auch wenn man es erwartet und sich's wünschen würde, sich zu Recht wünscht, würde man sagen, ich als Patient erwarte, dass alle Prozesse an meinen Bedürfnissen ausgerichtet sind. Hm. So macht's ja eigentlich auch die Industrie. Der Kunde steht im Mittelpunkt und die Prozesse laufen drauf raus. Was braucht er? Das ist im Krankenhaus nicht so, sondern wir haben uns berufsgruppenorientiert entwickelt. Die Verwaltung hat Verwaltung gemacht, die Ärzte haben Ärzte und die Pflege haben Pflege. Siehst du ja auch heute noch, wenn du die Vorstände oder Geschäftsführung anguckst, es sind immer die drei Berufsgruppen vertreten. Mhm. Und in der Praxis sind diese Prozesse so entstanden. Also es ist keine Seltenheit, dass du Krankenhäuser findest, die in der betriebswirtschaftlichen eine Software verwenden und im klinischen Betrieb eine völlig andere. Dann hast du keine Schnittstellen und dann bereit mal eine Kassenverhandlung vor, weil du brauchst ja beide Datenwelten. Und da stehst du dann, deswegen dauert auch Digitalisierung im Krankenhaus, ist sie zu zäh, weil man diese ganzen Altlasten erstmal aufräumen muss. Man muss sagen, okay, Prozess fängt vorne an, hört hinten auf, orientiert sich an den Bedürfnissen des Patienten und dann wird er digitalisiert. Das ist nicht im Mindset von Krankenhäusern. Und man denkt in Berufsgruppen und dann kommt noch dazu, die Medizin hat sich komplett kleinteilig entwickelt. Also vom, ja, bis zur Wissenschaft vom kleinen C, so ganz überspitzt und böse gesagt, ne? Aber dass der kleine C Probleme macht und das Ganze vielleicht im Kopf oder sonst wo seinen Ursprung hat, das muss erst wieder zusammengepuzzelt sein. Und so haben sich nicht nur die Berufsgruppen, sondern auch die medizinische Disziplin ganz tief reingegraben ins Fachwissen, was auf der einen Seite Gold wert ist, weil man ganz komplexe Krankheiten verstehen und teilweise heilen oder therapieren kann, aber man nicht mehr zum großen Ganzen zurückfindet und man den Körper nicht mehr als System betrachtet, aber auch die Organisation keins mehr ist. So ein bisschen klar geworden, was ich sagen will?
Ja, super. Und ich überlege gerade, ich komme jetzt wieder aus der Patientensicht. Das heißt, ich nehme einfach hier mein Klinikum, ohne dass du es jetzt erkennen musst, aber ich habe ja dann die Hoffnung oder Erwartung oder jemand, der auch ein bisschen aus der IT kommt, ich sage, okay, ich habe mein Check-in, das heißt, die haben meine Daten da und ob ich jetzt in der inneren Medizin bin, in der Gastroenterologie oder was es alles für Bereiche gibt, sind dann die Daten schon in der Regel auf einem Server, können da alle darauf zugreifen oder, weil ich stelle mir auch diese ganze Datensicherheit als ein Riesenthema vor. Wie ist das also als Herausforderung?
Also das sind so, also aus der Krankenhauswelt betrachtet, zwei Paar Stiefel. Also auch die Politik bemüht sich ja gerade sehr, das Problem zu lösen. Durch das Digital-Datennutzungsgesetz heißt, glaube ich. Also wenn der Name sagt, man macht sich Gedanken drüber, wie dürfen Daten überhaupt genutzt werden. Und die Ideallösung wäre, du als Patient hättest eine Patientenakte und da sind alle Unterlagen drin, die dein Arzt irgendwann erstellt hat. Und wenn du jetzt irgendwie kollabierst, ein Notarzt kommt, ein Klick, guckt da rein und sagt, okay, Vorerkrankung, Herz, weiß ich nicht, was sonst so da ist. Und auch weiß sofort, welche Medikamente du zum Beispiel hast. Und dann kann kein Fehler passieren, weil er weiß, welche Medikamente er noch geben darf, soll, muss oder auf was du eingestellt bist. Und er kann auf einem ganz anderen Level anfangen. So funktioniert Gesundheitswesen aktuell nicht. Selbst in den Krankenhäusern haben wir nicht immer die komplette Übersicht über die Daten, weil teilweise, also Datenschutz ist Landesrecht und diese Datenschützer nicht unbedingt so nah am Geschehen immer dran sind. Also ich habe in einer Position, die ich mal hatte, im Auftrag lange drüber diskutiert, ist es denn so in Ordnung, dass die innere Medizin sofort auf die Neurochirurgie zugreifen darf bei den Daten? Dürfen die Daten automatisch übertragen werden? Und da hat ein Datenschutzbeauftragter gesagt, nein, aus seiner Sicht nicht, weil es wäre ja jetzt nicht sicher, dass der Patient einverstanden ist und dass es ein berechtigtes Interesse gibt. Und da tun sich Krankenhäuser schwer und das ist nicht in Ordnung. Also im Moment gefährdet die Art, wie man Daten verarbeitet in deutschen Krankenhäusern, die Gesundheit der Patienten. Und ein großer Verfechter von dem Thema, wer es ganz genau wissen will, der sollte sich mal ein bisschen mit der Lektüre von Professor Werner von der Uniklinik Essen, der traut sich da auch richtig den Mund aufzumachen und das auch so anzusprechen. Aber Datenschutz gefährdet im Moment die Patientengesundheit oder Sicherheit. Und nein, wir sind weit davon entfernt.
Ja, das habe ich mir fast gedacht und befürchtet und gleichzeitig hätte ich jetzt auch keinen klugen Vorschlag, das zu lösen, erstaunlicherweise. Und das nächste Thema, woran ich mich erinnern kann in den Diskussionen war damals, ja, es gibt zu viele Krankenhäuser, wir müssen weniger Krankenhäuser haben, weil die Auslastung nicht da ist. Und in Zeiten von Corona war dann das Geschrei genau umgekehrt, man hat nicht genug Krankenhäuser, man hat nicht die Kapazitäten. Gibt es da ein Gefühl, eine Einschätzung, auch wenn das ja vermutlich das ist eine betriebswirtschaftliche Frage sein, eine politische Frage, aber gibt es da eine allgemeingültige Antwort, wie die Krankenhauslandschaft in Deutschland gerade aufgestellt ist?
Also ich glaube, dass keiner, der im System ist, mir widersprechen würde, wenn man sagt, wir haben einfach definitiv zu viele Krankenhäuser. Ende. Da hat jeder recht, der sagt, wir brauchen eine Bereinigung der Krankenhauslandschaft. Weil viele Häuser, das will die normale Bevölkerung oft nicht glauben, aber da steht Krankenhaus drauf, ohne dass Krankenhaus drin ist. Und hat zwei Ursachen. Das eine ist, ein Krankenhaus wird ja dual finanziert, also alles, was mit dem Patienten zu tun hat, kommt von den Beiträgen der Krankenkassen und alles, was Infrastruktur ist, muss das Bundesland finanzieren. Die Bundesländer sind jahrzehntelang ihrer Investitionsverpflichtung nicht hinterhergekommen und so gibt's reiche Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern, da ist die Ausstattung noch ein bisschen besser, dann gibt's ärmere Bundesländer, die haben noch weniger bekommen. Und es gibt Bundesländer, die haben sich ganz viele Krankenhäuser geleistet wie NRW und keins mehr richtig ausgestattet. Dann heißt es, am Ende fehlt mir die Ausstattung, also ich habe keine moderne Geräte und dann habe ich noch das zuständige Personal nicht, weil wir haben ja auch einen demografischen Wandel, das heißt, es gibt weniger Ärzte und Pflegekräfte und wer zieht in kürzeren, strukturschwache Regionen, weil die einfach nicht so viel Einwohner haben, weil sie einfach nicht so attraktiv sind, junge Leute gerne im Ballungsgebiet wohnen wollen oder zumindest in der Nähe von der Stadt. Und so findest du in vielen Regionen Krankenhäuser, die einfach zu wenig Personal haben und dann noch schlecht ausgestattet sind. Und ganz ehrlich, wenn du da als Patient landest und was Ernstes hast, ist es ungesund.
Vielleicht kannst du mir auch da noch eine Einschätzung geben. Ich erinnere mich an meinen letzten Krankenhausaufenthalt, das war mal in Stralsund und da war ich total positiv überrascht, wie freundlich die waren. So, das heißt, wie Kunden, patientenorientiert, da habe ich gesagt, boah, das sind ja richtig geile Prozesse, bis hin zu Evaluation, Feedback, wie haben sie sich wohlgefühlt etc. Das war meiner Meinung nach ein privates Krankenhaus. Würdest du da sagen, es gibt da einen Unterschied, ob das ein privates Krankenhaus ist oder eine private Kette oder ob es ein Uniklinikum ist?
Also auf jeden Fall ein Unterschied. Also wir haben ja auch noch die kirchlichen Häuser in Deutschland, also frei gemeinnützige. Es hängt schon ein bisschen vom Träger ab. Also es gibt verschiedene Meinungen dazu und ich will die jetzt einmal so wiedergeben. Also meine Meinung ist erstmal, dass die Privaten es geschafft haben, sehr stringent Prozesse zu modernisieren und auch patientenorientiert zu denken. Das haben die wirklich gut gemacht. Die haben es auch geschafft, über diese Effizienz Investitionen zu tätigen, auch wenn die Landesmittel fehlen. Also auch die Privaten haben ja einen Anspruch auf Landesmittel. Das wird manchmal in der Diskussion vergessen. Und die haben durch ihre betriebswirtschaftliche Effizienz da eine Finanzierung gemacht, was kommunale und Unikliniken nur selten geschafft haben. Also Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber in der Regel haben die es nicht geschafft, weil sie es einfach nicht geschafft haben, die Prozesse so effizient durchzusetzen. Und insofern gibt es einen deutlichen Unterschied, aber man kann jetzt nicht sagen, manche werfen den Privaten auch zu, die beuten die Mitarbeiter aus und sparen die zu Tode. Also auch das gibt's. Und an vielen Meinungen ist wahrscheinlich was dran. Also ich glaube, man muss das wirklich im Einzelfall sich dann anschauen. Und es gibt wirklich auch tolle Häuser in Deutschland, aber die muss man erstmal finden.
Was machst denn du in deiner praktischen Arbeit jetzt als Beraterin? Du hast ja viele Erfahrungen gesammelt. Wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt als Beraterin aus?
Ich kümmere mich tatsächlich darum, dass diese Prozesse logisch werden. Also das ist gerade meine Hauptaufgabe. Also ich habe ja gesagt, es gibt wenig Leute, die diese Komplexität gut verstehen. Da ich so viel, also ich habe Einkauf gemacht, ich habe Personal gemacht, ich habe Unternehmensentwicklung gemacht, ich habe Labore zentralisiert. Also es gibt eigentlich nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich habe Patientenlogistik gemacht, also Gehaltsabrechnung, weiß ich nicht, alles, was so ein Krankenhaus macht und das quasi wirklich im operativen Geschäft. Das heißt, ich kann die Prozesse verstehen und kann auch helfen, die tatsächlich so auszurichten, dass die hinterher funktionieren und digitalisierbar sind. Und das zweite Thema, das ich mache, das wird noch nicht so gerne finanziert und gehört, aber ich habe zum Glück ein Projekt, wo ich es machen darf. Das ist das Thema Personalmanagement. Also die Frage ist, wie schaffe ich attraktive Arbeitsbedingungen und wie kriege ich die Leute motiviert, auch mit Freude diesen Job zu machen? Weil wir brauchen ja Menschen, die Arbeit tun, aber es wird in der Industrie ist es völlig logisch, dass ganz viel Geld in Personalentwicklung, Rekrutierung, Arbeitsbedingungen und ich weiß nicht was, da machen ja die Unternehmen einen richtigen Zauber, zu Recht auch, um die fehlenden Fachkräfte. Und im Krankenhaus haben alle eine hohe Leidensfähigkeit bewiesen in der Vergangenheit. Man ist Überzeugungstäter und viele sind dann noch in der Meinung, das wird schon so weitergehen, nur die Harten kommen in den Garten, wird man sich schon selber durchwursteln. Und das ist halt auch im Krankenhaus nicht so. Das sind genauso Menschen wie in der Industrie auch, die eine hohe Arbeitsbelastung haben. Und wenn sich keiner um die Arbeitsbedingungen kümmert, macht's halt auch keinen Spaß. Und jetzt sind wir auch in einem Punkt angelangt, wo sich die Fachkräfte das aussuchen können. Und die gehen natürlich zu den Häusern, wo es mehr Spaß macht, mehr Freude und teilweise auch ins Ausland.
Ich glaube, Norwegen oder Skandinavien ist, glaube ich, so ein Land. Wo gibt's so die Fluchtbewegungen hin von Ärzten zum Beispiel?
Viele sind eine Zeit lang nach Skandinavien tatsächlich gegangen. Die Schweiz zieht immer wieder Leute ab. Aber auch die arabischen Staaten, ne? Also vor allem Ärzte, die werden dort wahnsinnig gut bezahlt und Saudi-Arabien, Dubai, Katar.
Kann ich irgendwie nachvollziehen? Also ich kenne einige Ärzte, ich weiß, die verdienen alle nicht schlecht und gleichzeitig möchte ich deren Arbeitsbedingungen nicht haben. Also ich kenne zum Beispiel Anästhesisten, der sagt, du, Danny, an Geld mangelt es mir nicht, aber mir mangelt es an der Zeit, das Geld auszugeben. Das klingt nach Jammern auf hohem Niveau, aber wenn ich überlege, was die für Schichten haben, wie die arbeiten, dass es eigentlich immer um Leben und Tod geht, wenn die so intensive Fälle haben, gibt es da einfach ein Dilemma oder gibt es da auch Lösungsmöglichkeiten? Das heißt, diese hohen Schichten, also wir haben diesen Personalmangel, also Angebot, Nachfrage steht ja in einer Disbalance.
Ja, das stimmt. Also, aber es gibt in den USA schon Anfang der 80er Jahre gab es eine Untersuchung, was machen Krankenhäuser anders, die quasi Arbeitskräfte anziehen, obwohl es einen Fachkräftemangel gibt. Also es gab es ja immer wieder, nicht so extrem wie es derzeit. Dort war es dann ein Pflegekraftmangel in den 80ern. Und die haben dann halt gesagt, okay, also Krankenhäuser werden dann attraktiv, wenn sie ein gutes Führungskultur haben, eine gute Organisationsstruktur, wenn anhand von Qualität quasi gearbeitet wird, evidenzbasiert, wenn Personalentwicklung eine große Rolle spielt und so weiter. Die typischen Sachen, die man im Personalmanagement eigentlich macht. Wie viele Leute machen das in Deutschland? Ganz, ganz wenige. Wie viele Führungskräfte, also Chefärzte, sind auch gut ausgebildet in solchen Fragen? Auch wenige, weil das nämlich an der Uni nicht gelehrt wird und auch in der Pflege nicht wirklich vermittelt wird, und die führen dann halt, wie sie es für richtig halten. Dann werden Dienstpläne zufällig, man wählt Personal nach dem Nasenfaktor aus, und wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, macht den nächsten Dienst. Ne? Das ist natürlich nicht richtig. Und dann ist es ja auch so, klar, es wird immer belastend sein und wer das schön redet, aber es gibt ja auch andere Jobs, die belastend sind bei der Armee, bei der Polizei, wie auch immer. Und ich hatte mal, also ich war ja auch Personalchefin gewesen, eine Rechtsmedizinerin, die hatte, der ging es furchtbar schlecht, die war gerade mal Ende 30 und die hatte einen echten Burnout aufgrund dessen, was sie auch in ihrer Arbeit gesehen hat. Ne? Also Rechtsmedizin ist ja auch, ja, wie Polizei, beschäftigen sich mit der Aufklärung von Verbrechen und dementsprechend sieht man dann auch Dinge, die man sich als Normalsterblicher nicht oder nur sehr schwer vorstellen kann. Und dann sagte ich zu ihr, naja, wissen Sie, also Sie müssen wirklich jetzt professionelle Hilfe haben. Sie müssen irgendwie in die Psychotherapie, Sie müssen sich rausnehmen, sonst werden Sie nicht mehr gesund. Weißt du, was die zu mir gesagt hat? Nee, also sowas mache ich nicht. Ich bin doch Arzt, kann mir nicht passieren. Das sage ich doch doch. Also Polizei und so machen das ja auch. Also da muss der regelmäßig wieder zu solchen Terminen, damit dann auch sowas systematisch bearbeitet wird. Sagt sie, ja, aber wir sind ja nicht die Polizei. Wir sind hier Mediziner. Und das ist zum Beispiel ein Tabuthema, dass man über sowas gar nicht redet. Also die DIVI, das ist die Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin, die haben jetzt ein Projekt Resilienz in der Medizin und in der Pflege. Und gerade da, wo Resilienz ja täglich wichtig ist, wird so wenig systematisch bearbeitet. Und natürlich, wir alle sind Menschen. Wenn wir schlimme Dinge erleben, der eine geht mal gut damit um, der andere schlecht. Aber es kann uns alle mal treffen, dass wir nicht gut miteinander umgehen. Und sowas ist alles in diesen als Arbeitgeberkrankenhaus, es ist so ein ganz kleines Pflänzchen, was auch nicht in Ordnung ist.
Ja, also du hast ein ganz spannendes Thema angefasst gerade. Du hast gerade gesagt, Personalmanagement ist dir wichtig, auch Führungskultur. Und tatsächlich habe ich da auch nur hören sagen, aber das, was mir quasi gespiegelt wird, wie, ich pauschalisiere mal bewusst, um ein bisschen zuzuspitzen, wie Chefärzte mit Ärzten umgehen, wie die mit Schwestern umgehen, ist weit weg von dem, was ich als Führungskräftetrainer so ein bisschen lehre. Das heißt, dieses Götter in Weiß ist irgendwie schon noch ein extremes Thema. Ich selber habe auch eine Praxis mal gecoacht, ein Ärztepaar, wo ich gesagt habe, okay, da ist ein Sprachduktus, ein Sprachstil, der in der normalen Wirtschaft überhaupt nicht mehr tragbar wäre. Tatsächlich war es auch eine sehr hohe Mitarbeiterfluktuation. Und man hat gemerkt, dieser Schmerz, also ich habe das können die sich nicht lange leisten. Das heißt, wenn die Mitarbeiter dann gehen, weil die Führungsform so jenseits von Gut und Böse und zeitgemäßem Führen ist, dann gehen die Leute auch weg und die kommen auch nicht wieder, weil es sich rumspricht. Was glaubst du, wie könnte man eine Ärzte, die vor allem eine fachliche Ausbildung haben, näher an zeitgemäße Führung führen?
Also ich glaube, also Krankenhäuser sollten das klingt jetzt wieder so hart und aber ich habe das tatsächlich auch so gesagt, ich habe gesagt, ihr müsst alle unser Führungskräftetraining durchlaufen, so, und das war natürlich erstmal ein Aufschrei, wie ich als Chef soll dahin, wie ich als Oberarzt soll dahin, das ist doch Kindergarten. Und nee, also ich finde, als Management von einem Krankenhaus muss man sagen, wir bieten das erstmal zwangsweise für alle an, weil Führung ist ja auch ein gemeinsames Verständnis der Werte, der muss ich dir jetzt nicht sagen, aber dem Krankenhaus muss man sagen, dass die Führungskräfte in einem Unternehmen das gemeinsame Verständnis, wie wollen wir führen, wie wollen wir mit Mitarbeitern umgehen, was sind unsere Ziele, was ist unser Leistungsverständnis. Und darauf aufbauend, finde ich, muss man auch Führungskräfte gemeinsam trainieren. Und das machen die wenigsten Krankenhäuser. Und dann ist es natürlich auch die Frage, haben die Chefs und auch in der Pflege schon die Selbsterkenntnis zu sagen, es könnte vielleicht an mir und meinem Führungsstil, klar, du sagst es, die Leute gehen. Aber ich bin jetzt auch in einem Projekt gelandet, da war es auch so. Da hatte man dann aber auch den Eindruck, also komplexes Thema, und wer in 8 Wochen nicht genauso gut war wie die, wo 10 Jahre da sind, ja, dann hat man denen gesagt, nee Mensch, also eher nicht so, ne? Und das ist ein völliges falsches Verständnis, das würdest du in der Industrie nicht treffen, selbst wenn du in der Industrie auch Leute hast, die führungsschwach sind, die es nicht hinbekommen, aber so ganz ohne Führungskräftetraining in eine Führungsposition zu kommen, das wird in der Industrie nicht passieren. Und es wird auch nicht passieren, dass, wenn so eine Station mit einer hohen Fluktuation oder solchen Problemen da sind, dass man dieses Gesprächsthema auf Management-Ebene ignoriert, sondern man wird sich überlegen, was mache ich mit der Person, die den Bereich. Und das ist im Gesundheitswesen noch ein echter Tabubruch. Also die Geschäftsführer, die sich ernsthaft dann die Verantwortlichen für solche Bereiche greifen und sagen, nee, also an deiner medizinischen Kompetenz liegt's nicht, du bist wahrscheinlich brillant. Aber in deiner Brillanz vergisst du völlig, dass du noch ein paar andere Leute brauchst, die mit dir an einem Strang ziehen. Das spricht man so, weiß ich nicht, das ist so noch immer so ein leichter Tabubruch, hat man den Eindruck. Wer medizinisch perfekt ist, muss auch als Führungskraft perfekt sein. Aber das hat beides miteinander gar nichts zu tun. Schon allein, also wenn du dir das Arbeitsumfeld anschaust, wenn du einen Chirurg anschaust, der 8-9 Stunden am Tisch steht, hochkonzentriert, versucht, irgendein Problem zu lösen, und Chefärzte in Führung, in Krankenhäuser, stehen am Tisch. Und dann kommst du nach 8 Stunden raus und dann hast du irgendwie die Befindlichkeiten und die Psyche von einem ganzen Team. Da ist ja die Frage, hast du noch die Kraft? Kannst du umschalten? Du brauchst die Skills auch gar nicht, die klassische Führungskraft. Also im OP brauchst du die Skills, die eine gute Führungskraft hat, ein bisschen. Natürlich hast du da ein Team, aber die sind so aufeinander eingeschworen im OP, dass es da nicht so wirklich wichtig ist, das zu haben, was du brauchst, um Leute zu motivieren, sonst wie zusammenzuarbeiten. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen, was ich meine?
Ja, absolut. Aber ich würde noch tiefer reingehen wollen, und zwar wissen wollen, was glaubst du, was sind die Führungskompetenzen, die dann fehlen?
Also zum Ersten Selbstführung. Ich meine, da fängt schon oft an. Man lernt, ich muss das durchhalten, ich muss 10 Stunden am Tisch stehen, dann noch ein Paper schreiben, dann noch dieses jenes machen, um dann irgendwann aufzuwachen und zu denken, mir geht's gar nicht mehr gut, ich krieg's nicht hin. Also überhaupt sowas für sich anzuerkennen, dass man sich auch selbst führen muss. Das ist der Schritt 1. Schritt 2 ist Personalmanagement. Also dann, was du auch vorhin gesagt hast, die einfachen Sachen, wie kommuniziere ich überhaupt miteinander? Ich war in einer Dienstbesprechung drin, da war auch die Frage, warum kommen die neuen Leute? An dem Tag war eine Hospitantin da. Und dann hieß es so, was machst denn du überhaupt da? Ach, heute ist ein stressiger Tag, magst du nicht wieder gehen? Dabei ist es eigentlich das Kernproblem, dass man Personal sucht. Dann sollte man doch bitteschön pfleglich mit einer Hospitantin umzugehen. Als ich das nachher ansprach, sagte ich, glaubt ihr nicht, dass es was mit ihr macht, so diesen Umgangston, dass man das so gesagt bekommt? Das ist doch nicht schön. Ja, jetzt wo du es sagst, ne, es war echt unhöflich. Naja, und so redet man halt vor sich hin, so völlig unbewusst der Kommunikation. Also Kommunikation ist ja, keiner von uns ist perfekt, aber dass Worte verletzen zum Beispiel, dass man die wohl wählt, dass man Ich-Botschaften wählt, also solche einfachen Sachen, die hat man nicht. Also ich würde ganz klassisch mit den einfachen Dingen anfangen, dann eben das Thema, wie funktionieren die Management-Tools? Also wenn ich eine Klinik leite, habe ich eigentlich ein kleines Unternehmen, den Anästhesist, den du ansprichst, der da Chef davon ist. Selbst in einem kleinen Krankenhaus hat der 30, 40 Mitarbeiter Minimum, wenn nicht noch mehr. Ist ein Kleinunternehmen. In großen hat er über 100, also in großen Klinika. Das heißt, der hat nicht nur seine Personalmanagement, der hat auch Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Marketing, Zuweiserbindung, und dann ist er noch ein perfekter Arzt, selbstverständlich. Da mangelt es den wenigstens, die so weit, weil man wird ja ausgewählt aufgrund der Fachkarriere, aber die ganzen anderen Management-Skills fehlen halt. Und dann geht's halt noch drum, wie mache ich Strategien, wie interagiere ich dann auch mit der Öffentlichkeit, mit der Politik. Ein Grund, warum manche Dinge eben auch in die Politik so schlecht getragen werden. Ne? Also der Chefarzt fühlt sich halt schlecht, geht auf den Golfplatz, erzählt sein Leid oder zu irgendeinem anderen Club, kommt zurück und hat dort einen Politiker und der Politiker macht mal irgendwas draus und man sitzt da so als Krankenhausvorstand, Geschäftsführer und denkt sich, wie kamen die jetzt wieder auf die Idee und was soll das jetzt eigentlich wieder, ne? Und dass man auch seine Tragweite seiner Entscheidung mal beurteilen kann, aber dazu wird's ja bedeuten, dass ich als Arzt auch noch das gesundheitsökonomische, das gesamtgesundheitspolitische verstehen würde. Und ich habe meinen Arzt getroffen, also nur so ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen, der hat sich für die Richtlinie der Neonaten eingesetzt. Also das sind ja die extrem Frühgeborenen ab 250 Gramm, die tatsächlich einer ganz anderen Art von Betreuung brauchen. Und dann haben die irgendwie reingeschrieben, wenn eine Frau mit Mehrlingsgeburten kommt, braucht man 2 vollständige Teams. Also aber in ein Krankenhaus am gleichen Tag 2 Mehrlingsgeburten reinkommen, ist unwahrscheinlich, möglich, theoretisch, aber unwahrscheinlich. Jetzt kannst du ja nicht ständig, dieses Personal gibt's ja auch nicht, so viel Personal vorhalten, dass du 2 komplette Teams hast, die sich dann jeweils vollständig um eine Frau kümmern. Jetzt sind wir als Krankenhaus im Dilemma, wenn es dann tatsächlich passiert, müssten wir eine Frau zurück auf die Straße schicken und sagen, fahr dann in die nächste Großstadt, weil solche Spezialeinheiten gibt's ja auch nur in Großstädten. Das macht auch keiner, weil das Haftungsrisiko zu hoch ist. Also, aber die Krankenkassen dürfen dann die Bezahlung streichen und sagen, du hast illegalerweise 2 Frauen mit Mehrlingsgeburten behandelt in dem Abend und der Nacht, ne? Mhm. Und so gibt's, und weil die Politik ja denkt, sie kriegt das ganze Problem durch immer mehr Regulatorien in den Griff, wird es so absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also würde ich mir auch wünschen, dass wenn man Chef von so einer Einheit ist, so ein bisschen gesundheitspolitisch das Wirken seines Handelns einordnen lernt. Aber dazu muss man erst die Komplexität der Gesundheitspolitik und Ökonomie verstehen.
Vielen Dank dafür, Kerstin. Ein Faktor, wir bewegen uns ja immer in dieser VUCA- und BANI-Welt. Das heißt, es hat mein Unternehmen sehr, sehr stark. Das heißt, die Welt ist in einem starken Wandel. Sie ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Corona war so ein Beispiel für die VUCA-Welt, wo halt eine große Veränderung kam, die ganze Gesellschaft ja auch erschüttert hat. Wie sieht Change Management bei Krankenhäusern aus oder im Gesundheitsmanagement? Was sind da die Herausforderungen? Wie begegnet man dem Ganzen? Was empfiehlst du dort?
Also das Wichtigste ist, diese Berufsgruppen zusammenzubringen. Also das muss man sagen, das war so ein bisschen der Segen von Corona, auch für Krankenhäuser, dass man plötzlich eng zusammen Probleme gelöst hat und auch sehr eng zusammen mit anderen Krankenhäusern gearbeitet hat. Und plötzlich auch dieses, es ist nicht meine Zuständigkeit, darum kümmert sich die Pflege oder darum kümmern sich die Ärzte oder darüber kümmern sich die Verwaltung. Es hat plötzlich aufgehört und wir sind zusammen, haben an einem Strang gezogen, um tatsächlich dieses Problem Corona zu bearbeiten, ne? Und wirklich gute Lösungen zu finden, wie man dann auch diese, ja, am Anfang waren es wirklich schwere Patienten, wirklich gut behandeln konnte. Und dieses Denken, das ist im Alltag halt ganz schwer zu rekonstruieren, weil man hat ja diesen extremen Druck nicht mehr. Und genau das ist aber ja die Lösung sozusagen, dass man wirklich aufhört, in Berufsgruppen zu denken. Und ich glaube, man muss sich auch irgendwann perspektivisch von der Dreiteilung im Management verabschieden. Es gibt ja gerade die Bewegung, dass die Pflege Pflegekammern kümmert, weil die Ärzte Ärztekammern haben und die Apotheker Apothekerkammern und dann können wir noch eine BWLerkammer gründen, dann werden wir vollständig. Aber also allen Berufsgruppen ihre hohe Ehre und jeder hat seine respektable fachliche Expertise, aber im Krankenhaus sind wir ein Team und es ist eigentlich wurscht, in welcher Kammer ich bin und in welchem Berufsverband, sondern dieses Umdenken hinzukriegen und zu sagen, wir haben ein Problem, ein Thema und wir lösen es gemeinsam, das würde so viel zum Positiven verändern. Und wenn ich jetzt in Projekten bin, dann ist es genau mein Anliegen, die Leute zusammenzubringen. Und man glaubt gar nicht, wie schwierig das im Alltag ist, zu sagen, nee, also sie kommen da jetzt auch dazu, auch wenn sie glauben, sie sind nicht zuständig, aber sie kommen dazu, ne? Und dann eben dieses prozessuale Denken, dass man dann wirklich sagt, okay, wir in der Berufsgruppe, in dem interdisziplinären Team, wir nehmen den Prozess auseinander und gestalten ihn so, dass er am Ende am besten für den Patienten ist.
Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also dieses Kasten, ich nenne es bewusst mal Kastensystem, wird mir oft gespiegelt, dass das schon sehr stark gelebt wird noch im Krankenhaus. Und das, was ich hier in Unternehmen so predige, diese interdisziplinären Teams aus den unterschiedlichsten Bereichen, ich würde sagen, das ist im Einstellungsprozess in Unternehmen inzwischen schon so eine kleine Voraussetzung, dieses in Zusammenhängen denken, flexibel sein, auch im Schwerpunkt eingesetzt zu sein. Das heißt, das kenne ich so aus dem Militär, da wo der Schwerpunkt ist, bündeln sich die Kräfte und Change Management kann halt ein Schwerpunktthema sein, um als Unternehmen überlebensfähig zu sein. Und dann brauche ich halt die unterschiedlichen Kompetenzen. Und wenn dann natürlich so ein tradiertes Kastenverständnis im Sinne von Rollen und Berufsgruppen ist, stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor.
Vielleicht noch eins, wird die Krankenhausreform irgendeins dieser Probleme lösen? Also wer jetzt gerade so zuhört und drüber rätselt, Herr Lauterbach macht ja eine Revolution und nicht nur eine Reform. Und da habe ich auch so eine klare Meinung. Im Moment macht es das Chaos nur größer. Also weil es jeder gerade versucht, nochmal irgendwie was zu retten, was nicht zu retten ist. Aber dieses Zusammendenken ist nicht nur im Haus, sondern auch in der ganzen Region wichtig. Und das wird zum Beispiel gar nicht durch die Überlegungen in der Krankenhausreform unterstützt. Und insofern geht gerade alles planlos den Bach runter.
Ich verdränge dieses Thema da erfolgreich, weil ich Gott sei Dank nicht so viele Berührungspunkte habe und das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, der Komplexität auch nicht Herr werde. Das heißt, wenn ich versuche, mich in so ein Thema reinzulesen, gehe ich in der Seltenheit schlauer raus, als ich reingegangen bin. Von daher glaube ich, dass das vielen Menschen, so geht es vielleicht auch Leuten, die den Podcast hier hören, die sagen, okay, die haben halt nur eine Meinung als Kunde, als Patient und haben Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen. Aber ich glaube, Gesundheitswesen zu verstehen mit den vielen Strängen und Stakeholdern, die du auch erwähnt hast, ist eine besondere Herausforderung. Wenn wir jetzt so ein bisschen unser Gespräch, was natürlich nur nur mal den Kopf ins Wasser des Meeres der Gesundheitspolitik und Ökonomie und des Krankenhausmanagements ist, was würdest du sagen, was sind so die besonderen Herausforderungen im Krankenhausmanagement und was wäre ein guter Weg, die zu bewältigen?
Also, vielleicht noch ein Punkt, weil das oft auch in der öffentlichen Diskussion vergessen wird. Wir sind über das Sozialgesetzbuch angehalten, nur die wirtschaftlich notwendigen Maßnahmen zu erbringen. Also wirklich, was argumentativ wirtschaftlich sinnvoll ist. Und der Arzt hat in seinem hippokratischen Eid sich verpflichtet, alles medizinisch Mögliche zu tun. Und da merkst du auch den Widerspruch. Das sind einfach zwei Paar Stiefel. Und wer oft in der Diskussion vergessen wird, sind die Krankenkassen. Die haben politisch den Auftrag, die Krankenkassenbeiträge niedrig zu halten und drücken natürlich die Krankenhäuser auch dahin, dass sie sagen, nee, das bezahlen wir nicht, das hätte auch anders gelöst werden können. Und diesen Zwiespalt, das führt ja auch zu einem Graben zwischen den Berufsgruppen, weil die Ärzte dann sagen, ja Mensch, der kauft man wieder, warum verbietet er mir diesen jenes zu machen oder will, dass ich das irgendwie günstiger mache? Und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal auch nicht präsent, dass es diesen Widerspruch im Krankenhausmanagement gibt und dass wir eben keine andere Möglichkeit haben, wenn wir jetzt sagen, ein Patient hätte ganz viel Geld und könnte es selbst zahlen, darf er auch nicht. Also wir müssen mit diesen öffentlichen Finanzmitteln einfach auskommen, Ende der Geschichte. Das ist also die Herausforderung und dass das alle verstehen, ist eben schwierig. Und vertieft den Graben in dieser komplexen Welt und zwischen den Berufsgruppen. Weil damit ist man als Kaufmann immer der natürliche Feind von Pflege und Medizin. Dabei ist es ja gar nicht so das, was man möchte. Aber das ist so ein bisschen in der Grundstruktur angelegt. Diese Herausforderung, ja, hat man. Ansonsten ist eben die letzten 10-20 Jahre aufzuholen, was Digitalisierung angeht, was Prozessdenken angeht, was moderne Infrastruktur, moderne IT angeht. Da sind wir ganz weit hinterher. Und auch das Thema Personalmanagement sprachen wir ja ausführlich drüber, machen Krankenhäuser viel, viel, viel zu wenig für das, dass 80% irgendwie übers Personal entschieden wird, was in einem Krankenhaus passiert, müsste man da noch mehr machen, als die durchschnittliches Industrieunternehmen quasi für normal hält. Also Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung, Kommunikation mit den Mitarbeitern, ja, alles, was dazugehört eben.
Super, super, super. Vielen, vielen lieben Dank für diese gute Zusammenfassung, für unseren Hauptteil. Liebe Zuhörerin, ich weiß, wir touchieren hier nur eine Oberfläche, wir können nicht richtig in die Tiefe gehen. Und gleichzeitig, glaube ich, für die allgemeine Zuhörerin ist es mal spannend, so ein bisschen einen Einblick zu kriegen in eine Welt, die man oft gar nicht persönlich tiefer in der Fachlichkeit kennt, sondern nur so ein bisschen als Patient eventuell erlebt. Es ist eine besondere Welt, spezielle Welt, und ich freue mich, dass ich Kerstin quasi für dieses Thema mal gewinnen konnte, um so einen kleinen Einblick zu kriegen. Jetzt hätte ich aber noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Okay.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Mut, Entschlossenheit und Ehrlichkeit.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Darüber, dass ich viele junge Menschen ausgebildet habe und manche wirklich jetzt sehr renommierte Geschäftsführerpositionen haben.
Stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ach, ich würde gerne manchmal hell sehen können. Wird wohl nicht werden.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Hardwiring Excellence von Quinn Studer. Der hat in Amerika Krankenhäuser saniert. Das Buch ist exzellent. Also ich würde sagen, jeder Buchstabe ist so wahr. Er weiß genau, wie es geht. Also und ist viel, viel besser als ich. Das wäre eigentlich der Punkt, den ich noch gerne erreichen möchte, so gut wie er werden. Dann Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahneman. Und für mich war so, als ich anfing in der Krankenhauswelt, House of God schon prägend, weil da versteht man doch schon einiges. Jetzt weiß ich gerade den Autor nicht. Kannst du vielleicht in die Shownotes packen?
Packen wir in die Shownotes rein. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Behindert haben mich, dass ich aus dem kleinen Dorf komme und man so sagte, ja, also du kannst dies und jenes nicht erreichen, weil, wie auch immer, macht man bei uns im Dorf nicht. Das hat mich schon lange geprägt, obwohl ich eigentlich nie so richtig dran geglaubt habe. Und umgekehrt war dann irgendwann so der Glaubenssatz, man kann so ziemlich alles schaffen, wenn man das ernsthaft möchte.
Stark. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Die drei einflussreichsten Erkenntnisse. Also das erste, das hat mich hart getroffen. Ich hatte Personalmanagement ja vertieft im Studium und dachte, man kann alle Menschen entwickeln. Als ich dann das erste Mal mit Menschen konfrontiert war, die einfach nicht wollten, nicht konnten, hoffnungslos, und ich musste mich trennen. Das war echt anstrengend. Das zweite war, ich komme ja auch aus so einer ländlichen Idylle aus Süddeutschland, wo man dran glaubt, dass Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit so das Wahre sind im Leben. Und als ich dann das erste Mal in meiner Einkäuferkarriere mit einem Korruptionsfall konfrontiert war, das war auch harter Tobak, weil in meiner Welt gab es das einfach nicht. Und am Ende dann vielleicht auch, dass man das Dritte, dass man so kulturell in jeder Region von Deutschland auch wirklich nochmal neu ankommen muss. Also es ist schon was anderes, in Magdeburg zu arbeiten als in Bonn und auch als in meiner Heimat Süddeutschland. Und wenn ich jetzt in den unterschiedlichen Häusern als Beraterin bin, stelle ich fest, jede Region hat ihre eigene Kultur und diese Kultur ist auch irgendwie, die das Krankenhaus prägt.
Jetzt, also ich teile deine Ansicht komplett. Ich bin ja gebürtiger Magdeburger und war lange, lange weg und bin dann irgendwann wiedergekommen und habe einen eigenen Kulturschock in meiner Heimat gekriegt, weil ich das nicht mehr gewohnt war. Was würdest du sagen, macht die Kultur dort besonders?
Also ich finde ja Magdeburg als Zugereiste ist eine wunderschöne Stadt. Aber wenn ich einen Magdeburger so am Anfang gefragt hat, auch ich habe ja ein Kind, 12 Jahre alt, was macht man denn hier so und so? Und ach, nichts Besonderes, hier ist nichts los, alles langweilig so. Und der Taxifahrer fragt, wie man fragt, wie geht's Ihnen? Was muttet Mut oder so ähnlich, ne? Wie auch immer. Also ich finde, der Magdeburger ist an sich sehr verschlossen und eher neigt eine gewisse Art zu Pessimismus. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das dran liegt, dass die Stadt dreimal zerstört wurde und keiner mehr drüber reden möchte, dass es hier eigentlich eine sehr schöne Landschaft hat, dass die Elbe mittendurch fließt und mittlerweile auch schön saniert ist, also auch schön zum Leben ist. Ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig.
Okay, got it. So, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mit Goethe. Ich finde, der ist so vielfältig, was der alles gemacht hat. Und ich war dann irgendwann mal in Weimar gewesen, in seinem Gartenhaus, wo er schrieb. Und ich finde, er ist irgendwie hoch beeindruckend. Und er hat ja diese politische Welt, er war ja da auch bedeutend im Amt, und diese kreative Welt so gut gemeistert und kreativ und politisch Großes geschaffen, wo ich mich immer noch frage, wie das geht. Ich hatte immer das Gefühl, Politik hemmt meine Kreativität.
Spannend. Geheimrat Goethe, ne? Genau. spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ach, ich würde ihr sagen, sei nicht so sehr Mädchen, sondern glaub an dich.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Die Krankenhauswelt ein Stück besser gemacht zu haben. Und ja.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe tatsächlich keins. Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe es gelesen in der Vorbereitung, aber.
Naja, wir können ja ein Follow-up haben. Das heißt, ich gebe mir meinen Coaches, Coaches gerne auch Hausaufgaben immer mit, weißt du, dann kannst du, wenn du was in der Küche noch an der Wand, ein Wandtattoo brauchst, ist ja auch manchmal gewollt, haben wir noch ein Follow-up. Nein, hervorragend. Liebe Kerstin, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mal so einen Einblick in das Krankenhausmanagement gegeben hast, dass du uns mal gezeigt hast, okay, was sind die Herausforderungen, was bedarf es da an Führung, was darf gemeistert werden. Vielen Dank, dass du als Expertin dem Paperwings Podcast zur Verfügung standest.
Danke dir, Dani. Hat Spaß gemacht. Und ja, danke schön fürs Zuhören an die es bis jetzt geschafft haben.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.